Herr unser Gott, wir bitten dich, hilf uns, dass wir dein Wort hören und verstehen. Und zeige uns, wo uns dein Wort helfen will für unser Leben und für unseren Glauben. Darum bitten wir dich. Amen. Liebe Gemeinde, Sie haben den Predigttext eben schon einmal gehört. Frau Meier hat ihn vorgetragen. Dieser Text aus dem Brief an Titus. Ich vermute, dass sich vor allem der Anfang des Textes bei Ihnen eingeprägt hat, wo von der Freundlichkeit und der Menschenliebe Gottes die Rede ist und von unserem Heiland, der uns selig macht. Im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte und dem Weihnachtsfest liegt es nahe, diese Sätze auf das Kind in der Krippe zu beziehen, die Geburt Jesu also als Ausdruck der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes zu verstehen und den Heiland, der uns selig macht, darin zu sehen. Es sind diese gedanklichen Verknüpfungen, die diesen Text auf den prominenten Platz des Weihnachtsfestes gebracht hat. Schaut man sich allerdings den Zusammenhang an, in dem dieser Text steht und in dem hier von der Menschenfreundlichkeit und Liebe Gottes die Rede ist, dann erkennt man, dass es hier nicht um Weihnachten und das Kind in der Krippe geht, sondern um einen ziemlich harten Konflikt. Um die Frage nämlich, welche Haltung die Christen einnehmen sollen gegenüber einer heidnischen Obrigkeit und einem nichtchristlichen Umfeld, das ihnen nicht besonders gut gesonnen ist. Wie Christen also damit umgehen sollen, wenn das Umfeld ihnen zunehmend feindlich gegenübertritt, wenn Glieder aus der Gemeinde verleumdet und mit Hohn und Spott überzogen werden, wenn sie von staatlichen Vertretern und Behörden schikaniert werden und vereinzelt schon zu gewaltsamen Übergriffen es gekommen ist. Auf diese Situation reagiert der Titusbrief und erinnert die Gemeinde daran, und das ist der Vers unmittelbar vor unserem Predigttext, Zitat jetzt, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam und zu allem guten Werk bereit sein soll. Die Gemeinde soll also nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, sondern ihrerseits niemanden verleumden, nicht streiten, sondern gütig sein, Sanftmut beweisen gegen alle Menschen. Auch einer Obrigkeit, die ungläubig ist und Christus nicht kennt, ist die Gemeinde zu Gehorsam verpflichtet, so der Text, und hat die Pflicht zur Förderung des bürgerlichen Gemeinwohls, wie man heute sagen würde. Und begründet wird diese Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, die jedem Christen durch die Taufe zugeeignet worden ist. Zudem wird daran erinnert, dass die Christen vor ihrer Taufe eben auch Heiden waren und sich ganz ähnlich verhalten haben wie die Menschen, die sie jetzt gerade bedrängen. Auch sie waren ziemlich ungezügelte Zeitgenossen und sind mancherlei Begierden und Gelüsten gefolgt, so der Text. Früher waren auch wir unverständig, heißt es dort, ungehorsam, gingen in die Irre, lebten in Bosheit und Neid und waren verhasst und hassten uns untereinander. Und dann kommt unser Text, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Sie merken an diesem Zusammenhang, liebe Gemeinde, hier geht es nicht um Weihnachten und um die Stimmung, die wir uns alle irgendwie hier spürbar werden lassen, sondern es geht um eine Lebenswende durch die Taufe mit anspruchsvollen Folgen für den Umgang miteinander und in der Gesellschaft. Die Taufe als Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Menschen im Heiligen Geist, sie spielt hier eine zentrale Rolle. Sie ist der Grund dafür, trotz aller Anfeindungen den Menschen mit Freundlichkeit und Liebe zu begegnen und zum Gemeinwohl beizutragen, auch wenn es schwerfällt. Ausdrücklich wird Titus ermahnt, dies mit Ernst zu lehren, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich mit guten Werken hervorzutun. Das sei gut und nütze den Menschen. Christliches Verhalten als Spiegel der Güte Gottes, so hat es ein Theologe mal genannt. Christliches Verhalten als Spiegel der Güte Gottes. Oder vorher der Apostel Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es ist diese zutiefst christliche Haltung, die sich auch in diesem Predigttext wiederfindet und ihm zugrunde liegt. Die Mahnung, sich weder als Gemeinde ganz zurückzuziehen, noch Gleiches mit Gleichem vergelten zu wollen, nicht der Versuchung zu erliegen, dem spontanen Impuls zu folgen und nachzugeben und erfahrenes Unrecht mit gleicher Münze heimzuzahlen. Denn genau das ist die Spirale von Gewalt und Gegengewalt, aus der es dann nur schwer noch einen Ausweg gibt. Was dieser Predigttext formuliert, ist ein hoher Anspruch, der an die Gemeinde und jeden Einzelnen gestellt wird. Und dieser hohe Anspruch, diese persönliche Zurücknahme, die hier gefordert ist, sie ist nur möglich, so hat es Joachim Jeremias einmal ausgedrückt, sie ist nur möglich aus tiefer Demut und Selbsterkenntnis und aus der Dankbarkeit des begnadeten Gotteskindes. An der Frage des Umgangs mit erlittenem Unrecht zeigt sich, wer die christliche Gemeinde ist und was ihr Christus wirklich bedeutet. So die Intention dieses Predigttextes. Wenn es wirklich so ist, dass uns im Wirken Jesu die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes begegnet, dann kann das nicht ohne Folgen für uns selbst und den Umgang mit anderen bleiben, so der Grundgedanke dieses Textes. Damals nicht und heute eben auch nicht. Und das gerade in Zeiten, in denen von Freundlichkeit und Menschenliebe wenig, aber von Gewalt und Rücksichtslosigkeit viel zu spüren ist. Zeiten, in denen Kriege wieder möglich sind, wo Terrorangriffe Menschen in Angst und Schrecken versetzen, und wo Weihnachtsmärkte starke Sicherheitskonzepte brauchen. In solchen Zeiten verschiedenster Bedrohungen ist es schwer zu sagen, was heute eigentlich die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes für die Haltung der Kirchen und der Christen heute konkret bedeuten soll. Sind Waffenlieferungen und deren Finanzierung zur Selbstverteidigung eines angegriffenen Volkes, sind das eigentlich gute Werke und Zeichen der Liebe oder eher nicht? Ist es ein Werk der Liebe, wenn man den Opfern von Gewalt hilft, sich wehren und selbstbestimmt leben zu können? Oder muss man das alles aus christlicher Haltung heraus grundsätzlich ablehnen und ausschließlich auf zivile Mittel setzen? Ab wann kann man Gewalt überhaupt für ein legitimes Mittel der Friedenssicherung halten? All diese Fragen, die sich aus der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes ergeben und die Kirchen und Christen unserer Tage umtreiben, sind mit dieser Weihnachtsbotschaft verbunden. Und es ist nicht leicht, hier eine eindeutige und belastbare Haltung zu gewinnen, die christliche Friedensethik und politische Realität zusammenbringt und auch zusammenhält. Angesichts der Härte und der Brutalität, mit der heute Konflikte ausgetragen werden, wirken die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes als Grundlage christlicher Ethik für viele hilflos und schwach. Ebenso hilflos und schwach wie das Kind in der Krippe. Und Zyniker sagen dann mit Recht, gegen Drohnen helfen weder Freundlichkeit noch Menschenliebe, sondern andere Drohnen und stärkere Raketen. Und genau das ist die Spirale der Gewalt, aus der heraus die Menschenliebe Gottes führen soll. Durch Veränderungen der Menschen in ihrer Haltung zum Leben und zu anderen und zu sich selbst. Was die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes eigentlich ist und worin sie erfahren wird, dies drückt der Predigttext in einer Reihe geistlicher Erfahrungen aus. Etwa wenn er davon spricht, dass wir nicht durch Werke der Gerechtigkeit vor Gott bestehen, sondern durch Barmherzigkeit gerettet werden. Dass wir durch die Taufe den Heiligen Geist empfangen haben und ein neuer, eben ein geistlicher Mensch geworden sind. Dass wir durch Christus Gnade erfahren und Erben des ewigen Lebens sind und darauf hoffen. Es ist ein ganzer Kosmos geistlicher Erfahrung, der mit dem Kommen Jesu verbunden ist und die Haltung der Christen zum Leben prägen soll. Das Problem unserer Tage ist, dass dieser Kosmos christlicher und geistlicher Erfahrung dabei ist, verloren zu gehen. Er wird von vielen heute nicht mehr geteilt, auch nicht mehr verstanden und nicht einmal gewusst, dass es ihn überhaupt gibt. Die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, sie trifft in unseren Breiten auf eine Gesellschaft, die dabei ist, sich von Gott und dem christlichen Glauben zu verabschieden. Die vollen Gottesdienste am Heiligen Abend, so eindrucksvoll sie sein mögen, sie täuschen nicht darüber hinweg, dass die christlichen Kirchen und mit ihnen der christliche Glaube selbst in einer tiefen Glaubenskrise stecken, die im Kern eine Gotteskrise ist. Gotteskrise in dem Sinn, dass die Rede von Gott und seiner Menschwerdung in Jesus Christus für immer mehr Menschen nicht nur unverständlich, sondern schlichtweg unbedeutend und gleichgültig geworden ist. Entsprechend der Titel eines Buches von dem katholischen Theologen Jan Lohfeld, der Titel heißt »Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt«, in dem es um die tief eingewurzelte Indifferenz gegenüber Gott und jeglicher Religion überhaupt geht. Als christliche Gemeinde schrumpfen wir zu einer Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft, die, sehr ähnlich wie im Predigttext, kritisch, ablehnend und zunehmend auch aggressiv auf das Christentum und jegliche Form von Religion reagiert. Zu spüren ist das in den Medien, in der Kunstszene, im Kulturbetrieb und nicht selten auch in den Kirchen selbst. Was sich vollzieht, ist eine schleichende Delegitimierung des Christlichen, gelegentlich begleitet von einem lustvollen Hang zur Selbstzerstörung christlicher Identität und Beheimatung. Was sich gerade fast alle Jahre wieder an der Weihnachtsgeschichte erstaunlicherweise festmacht. Kürzlich wieder, also etwa vor 2 Wochen, in einigen Medien heftig darüber diskutiert wurde, wie man Weihnachten dekolonisieren könne. Hintergrund ist in diesem Fall eine Ausstellung in einer Berliner Gemeinde, in der ein Vertreter des Christentums, ein Theologiestudent und eine Muslima zeigen wollen, wie viel Rassismus und Kolonialgeschichte in der Weihnachtsgeschichte stecken. Ihr Anliegen ist es, die biblischen Geschichten interreligiös und rassismuskritisch zu hinterfragen. Woher zum Beispiel die Bilder kommen, die wir vom Anderen haben und wie koloniales Denken unseren religiösen Vorstellungen prägen. Der geschichtliche Kontext, so heißt es dann etwa bei Matthäus und den Heiligen Drei Königen, zeige Momente von Xenophobie, also Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, wenn einer der drei Könige als dunkelhäutig dargestellt werde. Die Hirten auf dem Felde, sie seien ein Paradebeispiel für eine Gruppe, die strukturell unterdrückt wurde und ein Othering darunter leide, also zu anderen deklariert wurden im Sinne von Kriminellen und Primitiven. Weihnachten als Fest für alle müsse neu gedacht werden. Es gehe darum, Zitat, neue politische Wirklichkeiten aufzuzeigen und die Weihnachtsgeschichte gesellschaftlich nutzbar zu machen und zu zeigen, wie Kulturen und Religionen voneinander lernen und in ihrem Ethos nahezu gleich sein. Natürlich kann man mit biblischen Texten so umgehen und sie interessengeleitet so lesen. Ob man damit allerdings auf ihren religiösen Gehalt und den Grund des Glaubens stößt, kann man bezweifeln. Man gibt auf jeden Fall ein Stück religiöser Beheimatung und christlicher Identität auf und verliert damit mehr, als man gewinnt. Was an diesem Umgang mit der Weihnachtsgeschichte typisch ist für unsere Zeit, ist das betonte Bemühen um mögliche Gleichheit der Religionen durch das Einebnen spezifischer, markanter Inhalte. In Zeiten kritischer und zunehmend ablehnender Haltung gegenüber Religionen versuchen diese immer wieder, sich zu legitimieren, indem sie betonen, wie offen, wie tolerant und ähnlich sie einander sind und wie nützlich für Gesellschaft und für jedermann. Das Einzige, so scheint es, was eine religionskritische Öffentlichkeit gegenüber Religion zu akzeptieren bereit ist, sind formale Toleranz und gesellschaftlicher Nutzen. Das ist der gesellschaftliche Kontext von Kirche und Christentum und Religion heute. Und die ist sehr ähnlich der Zeit unseres Predigtextes. Sich allerdings auf diese Weise zu profilieren und die Menschen erreichen zu wollen, wird auf Dauer nicht gelingen. Nicht die Anpassung an säkulare Erwartungen ist der Weg des christlichen Glaubens, sondern die inhaltliche religiöse Profilierung. Also das Ernstnehmen der Weihnachtsbotschaft, dass wir durch das Kommen und Wirken Jesu die Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes erfahren in seiner ganzen Fülle. Und davon zehren und davon leben. Geistlich davon zehren und sie an andere weitergeben als Spiegel der Menschenfreundlichkeit Gottes. Selber freundlich und nächstenlieb zu sein, wie Gottes zu uns ist. In diesem Sinne, liebe Gemeinde, wünsche ich uns allen, Ihnen und mir, frohe Weihnachten und das nicht nur für jetzt, sondern für das ganze nächste Jahr. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.